Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das wir hier im Podcast schon häufiger hatten, nämlich das Vulvakarzinom. Zu Gast ist bei mir Dominika. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska, danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Dominika, deine Diagnose ist noch nicht ganz so lange her, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, denn du warst jetzt gerade erst zur Reha, oder?
Ja, genau. Ich habe die Diagnose letztes Jahr am 20. November bekommen.
Oh, ist noch nicht mal ein Jahr her.
Genau.
Wie hast du denn gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Also was hat dich dazu veranlasst, den Arzt aufzusuchen?
Ich hatte an der Vulva eine wunde Stelle über mehrere Monate, hatte mir da aber auch erst nichts bei gedacht, weil ich schon seit der Geburt meiner Tochter immer wieder mal so Risse an der Vulva hatte, die dann aber auch immer wieder gut abgeheilt sind. Und diese Stelle war dann halt blöd gelegen zwischen Klitoris und Harnröhre, sodass das beim Wasserlassen auch manchmal unangenehm war. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann ist das halt an der Stelle auch etwas schwierig mit dem Abheilen. Habe es dann auch mit verschiedenen Wundheilcremes oder Feuchtigkeitscremes versucht. Und dann habe ich es letztes Jahr im April beim Frauenarzt angesprochen. Es war aber nicht mein Frauenarzt, sondern eine Vertretung. Und die hat sich dann die Stelle angeguckt und hat gesagt, ja, ist schwierig, was das sein könnte. Und hat mir erstmal eine Creme aufgeschrieben mit drei Wirkstoffen, was gegen den Pilz, desinfizierend und mit einem Cortison drin. Sollte ich dann erstmal eine Woche ausprobieren, aber nicht länger wegen dem Cortison. Hat mir dann aber auch nicht irgendwie gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann kommen sie schnell wieder oder so. Sie hat zwar erwähnt, man könnte auch eine Gewebeprobe nehmen, aber das wäre an der Stelle unangenehm. Aber ich habe es damals zu dem Zeitpunkt, habe ich das Wort Gewebeprobe noch überhaupt nicht mit einer Krebsdiagnostik in Verbindung gebracht. Ja, und dann hatte ich den nächsten Kontrolltermin dann im September. Und da habe ich es dann bei meinem Gynäkologen nochmal angesprochen. Der hat sich die Stelle dann auch genauer angeguckt mit so einem Kolposkop. Das ist so ein Mikroskop, was da sehr stark vergrößern kann. Und hat dann auch so einen Essigsäuretest und Jodtest gemacht. Damit können die Ärzte dann sehen, wenn die Zellen sich, je nachdem wie die sich verhalten, ob die verändert sein können. Und er hat ziemlich lange geguckt, hat aber auch nicht viel gesagt währenddessen. Und hat dann am Ende gesagt, ja, er würde mich gerne nach Münster in eine andere Praxis schicken, weil die würden sich da besser mit auskennen. Mhm. Und dann, ja, dauert das natürlich auch, bis man da dann wieder einen Termin kriegt. Dann war es, am 12. November hatte ich da dann den Termin. Hab da dann der Ärztin alles nochmal erklärt. Und auch sie hat sich das dann in diesem Kolposkop angeguckt und diesen Jodtest, Essigsäuretest gemacht und hat mir dann dazu geraten, eine Gewebeprobe zu nehmen. Das hat sie dann auch gemacht. Und dann eine Woche später sollte ich halt einen Termin bei meinem Gynäkologen machen. Den hatte ich dann am 20. November. Ja, und dann kam die Überraschung. Da hat der Arzt dann gesagt, da haben wir jetzt alle nicht mitgerechnet, das ist ein Vulvakarzinom. Mhm.
Boah, krass. Wurde das denn zwischendrin besser? Du hast gesagt, am Anfang hast du Creme oder eine Salbe verschrieben gekriegt?
Ja, das ist immer mal, also mit der Creme hatte ich den Eindruck, es wird ein bisschen besser, aber es ist auch nicht komplett weggegangen. Mhm. Also die wunde Stelle hatte ich trotzdem. Einige Tage war es vom Gefühl etwas besser und andere Tage war es dann wieder etwas schlechter.
Und konntest du sitzen? Also konntest du deinen Alltag so bewältigen oder hat dich das schon sehr belastet?
Ja, das Sitzen war an sich kein Problem. Das Einzige, wo man es dann schon gemerkt hat, ist, wenn man mal Fahrrad gefahren ist. Aber ja.
Und als du dann, oder bleiben wir mal noch davor, bevor du die Diagnose bekommen hast. Wenn ich richtig informiert bin, bist du Apothekerin, ne?
Ja.
Hast du denn von dem Vulvakarzinom bis dahin schon mal irgendetwas gehört oder bist du schon mal damit in Berührung gekommen?
Nein, gar nicht.
Wie war das, als du dann die Diagnose erhalten hast?
Ja, im ersten Moment ist das schon ein Schock. Also ich glaube, also irgendwie weiß man dann auch nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Ich durfte dann in extra Wartezimmer und mir da auch die Zeit nehmen, die ich brauchte, durfte da telefonieren, habe dann auch meinen Mann angerufen, meine Eltern. Und jetzt so im Nachhinein meine ich, dass ich das so ein bisschen auch abgetan habe. Ja, ich habe Krebs, aber das muss nur operiert werden. Ich meine, ich habe schon geweint am Telefon, aber ja, ich glaube, man war einfach so ein bisschen im Schock.
Ja, ja. Ja, das erzählen ja viele Frauen oder viele, mit denen ich spreche, dass das manchmal noch gar nicht gleich so ankommt, ne? Sondern dass man erstmal denkt, okay, alles klar, na gut, ich gehe jetzt los und mache das und das und das und das. Und dass einen das psychisch oft erst ein bisschen später einholt.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich insgesamt gut mit der Situation umgegangen bin. Also es hat mich jetzt psychisch nicht so überrollt. Ich habe immer für mich gedacht oder auch, wenn ich danach gefragt wurde, dann gesagt, ja, die Tür ist aufgegangen und da muss ich jetzt durch.
War das dann irgendwie schambehaftet oder konntest du also so deinen Eltern auch sagen, ich habe übrigens Vulvakrebs? Weil ich meine, das ist ja schon doch irgendwie eine andere Stelle jetzt als zum Beispiel an der Brust.
Ja, nee, hatte ich aber eigentlich nicht unbedingt ein Problem mit.
Ja. Wie ging das weiter, nachdem du die Diagnose erhalten hast?
Ja, mein Gynäkologe hatte mir dann einen Arzt empfohlen in einem Krankenhaus hier in der Umgebung und hat mit meinem Einverständnis dann da auch direkt einen Termin für mich ausgemacht. Den hatte ich dann 3 Tage später. Ja, und dann hat man da natürlich, geht's mit den ganzen Untersuchungen los, die man dann vor so einer OP hat und dann nachher auch diese vorstationären Sachen mit Anästhesiegespräch, OP-Gespräch und so weiter. Und dann bin ich am 6. Dezember das erste Mal operiert worden. Also die Stelle ist rausgeschnitten worden. Das nennt man Local Wide Excision. Also man hat halt geguckt, dass man so viel wie möglich, aber auch so wenig wie möglich wegnimmt. Und die Wächterlymphknoten links und rechts in der Leiste sind mit rausgenommen worden. Und ja, dann war ich eine Woche ungefähr im Krankenhaus und bin dann entlassen worden. Dann so die Wundheilung an der Vulva hat eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Was mir da in der ersten Zeit mehr Probleme bereitet hat, ist, dass sich in der rechten Leiste hat sich immer noch Lymphflüssigkeit gesammelt, so dass ich dann noch bis Anfang Januar 5-mal insgesamt zum Punktieren nochmal ins Krankenhaus musste. Und ja, dann nach der letzten Punktion hat sich der Arzt sozusagen, hat er mich dann übergeben wieder an meinen Gynäkologen und sich sozusagen von mir verabschiedet. Ja, dann 2 Tage später habe ich einen Anruf vom Sekretariat aus dem Krankenhaus bekommen, dass ja die Tumorkonferenz jetzt nach der OP ja noch gelaufen wäre und die das nochmal mit mir besprechen möchten. Und da hatte ich mich schon ein bisschen gewundert, weil ich dachte, ja, warum verabschiedet sich so ein Arzt von mir, wenn doch eigentlich dann noch so ein Abschlussgespräch ansteht? Und da hatte ich schon ein bisschen den Verdacht, oh, ob jetzt vielleicht doch noch bestrahlt werden muss oder irgendwas noch gemacht werden muss. Und dann hatte ich am 21. Januar dann den Termin da im Krankenhaus und da hat man mir dann gesagt, dass beim Befund rausgekommen ist, also es ist soweit im Gesunden entfernt worden und auch die Lymphknoten waren frei, aber der Sicherheitsabstand in eine Richtung war nur 2 Millimeter und die Leitlinie fordert 3 Millimeter. Und dann hatte ich die Wahl, entweder wir machen nichts und ich habe eine größere Gefahr für ein Rezidiv oder es wird nochmal ambulant nachoperiert. Und das ist dann einen Tag später dann gemacht worden.
Einen Tag später, wow.
Genau, da waren sie sehr flexibel, ja.
Ist ja verrückt.
Genau. Und dann ist im Prinzip nochmal Weil dann ist ja auch die Frage, wo ist jetzt der Millimeter, der gefehlt hat? Also ist im Prinzip nochmal die gleiche Fläche entfernt worden und der Arzt hat mir erklärt, links und rechts um die Harnröhre herum hat er auch noch quasi was ausgeschnitten. Also im Prinzip so hufeisenförmig dann. Und dann der Befund davon war natürlich auch alles tumorfrei. Von daher war ich dann durch mit der Geschichte.
Okay, das heißt, du wusstest vorher, dass du erstmal nur operiert wirst und dann wird geschaut, wie weit das schon vorangeschritten ist.
Ja, genau. Also ich hatte mich auch über Patientenflyer und so weiter zu dem Thema informiert und da hatte ich auch wohl gelesen, dass in der Regel bei einem Vulvakarzinom nur operiert wird, keine Chemo, keine Bestrahlung gemacht wird.
Okay, das klingt ja erstmal so, als wäre es tatsächlich eine Sache, die man innerhalb weniger Wochen abhaken kann.
Ja.
Aber
ja.
Ich stelle mir das gerade vor, du wurdest also zweimal operiert an einer Stelle, die ja schon auch irgendwie sehr innen liegt, oder? Also wenn das ist ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen den Schamlippen, oder?
Ja, ja.
Wie geht das denn, wenn da etwas entfernt wird? Also wie groß war denn die Stelle insgesamt, wenn du das jetzt so vielleicht mal so schätzen könntest?
Also die in dem ersten Befund von der Biopsie stand drin, dass die wunde Stelle circa 2x2 cm groß war.
Weil das hört sich doch schon ganz schön doll groß an. Also das wurde dann alles rausgeschnitten und muss da jetzt noch was gemacht werden? Oder verheilt das dann, vernarbt und dann kannst du dein Leben weiterführen? Oder brauchst du da jetzt irgendeine Rekonstruktion?
Nee, tatsächlich brauche ich keine Rekonstruktion. Das ist wohl von Frau zu Frau unterschiedlich, wie das Gewebe da an der Vulva veranlagt ist, ob das weich ist oder ob das sehr straff ist und wie viel Gewebe da ist. Und bei mir hat das tatsächlich geklappt, dass es einfach zweimal einfach vernäht werden konnte.
Boah, das klingt total krass und ich habe ja da keine Erfahrung, also persönlich habe da keine Erfahrung, habe aber zwei Kinder bekommen und weiß, dass es ja schon alles sehr empfindlich ist.
Ja.
Wie war das denn danach für dich? Also hast du da Einschränkungen gehabt, also nachdem du die zweite Operation da auch hinter dir hattest? Ich meine, da war ja das erste wahrscheinlich gerade verheilt und dann wird da wieder dran rumgeschnitten.
Genau, also meine größte Angst vor den OPs war tatsächlich, oder zumindest vor der ersten OP, war, wie klappt das da mit dem Wasserlassen? Wenn das vorher bei der kleinen Wundenstelle schon immer mal gebrannt hat, wird das bei so einer OP-Wunde bestimmt nicht schön sein. Aber man hat die ersten Tage nach der OP, hat man Blasenkatheter. Da war ich dann tatsächlich auch sehr froh drüber. Ich hatte mich ja vorab auch ein bisschen informiert und hatte mir vor der ersten OP so eine Intimdusche von Lansino besorgt und habe dann, nachdem der Blasenkatheter gezogen wurde, halt immer beim Wasserlassen direkt mit Wasser parallel gespült und dann war das auch gut machbar. Klar, die erste Zeit kann man nicht wirklich sitzen. Das war dann mehr so über die Beckenknochen oder über die Seite, weil man einfach so einen Zug dann noch gemerkt hat. Und ja, man will ja auch nicht riskieren, dass da irgendwie was wieder aufreißt. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat es wirklich gut mit der Wundheilung geklappt. Also ich glaube, nach der ersten OP war nach 2 Wochen, dass ich wieder sitzen konnte. Klar hat man dann die meiste Zeit des Tages halb liegend verbracht, aber man konnte sich auch zwischendurch mal normal hinsetzen. Und das war dann tatsächlich nach der zweiten OP ist das Ganze ein bisschen anders vernäht worden, dass ich die Enden von den Nähten mehr gespürt habe. Da war ich dann doch etwas mehr frustriert, weil man hat schon von der ersten OP, okay, das hat so gut und so schnell geklappt. Und nach der zweiten war es halt ein bisschen länger, dass einen das so gestört hat. Als dann die Nähte nach ein paar Wochen entfernt wurden, dann hat man auch gemerkt, okay, jetzt ist das Ganze da wieder ganz entspannt und jetzt fühlt es sich gut an.
Das heißt, du hast dann auch das erste Mal da gar keine Schmerzen mehr gehabt nach einer langen Zeit, wo du ja diese wunde Stelle hattest?
Ja, genau.
Also ist das auch irgendwie eine Erleichterung gewesen?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast vorhin gesagt, dir wurden noch die Wächterlymphknoten entfernt in der Leiste und du musstest da punktiert werden.
Ja.
Hast du da noch weiterhin Beschwerden gehabt? Also ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie dann so eine Beule rauskommt und du musst zum Arzt und das wird abgezogen mit einer Spritze oder wie war
genau.
das?
So ist es. Ja, also das habe ich dann, nachdem ich entlassen wurde, 1-2 Tage später, hat man dann wirklich in der Leiste so eine Beule gesehen. Und ich hatte ja eh einen Kontrolltermin im Krankenhaus, hatte dann aber auch direkt angerufen und das beschrieben. Und dann durfte ich auch schon eher kommen. Und ja, dann ist das 5-mal mit einer Spritze punktiert worden und die Flüssigkeit, soweit es ging, rausgezogen worden.
Das ist ja eigentlich auch ein empfindlicher Bereich, ne? Also das ist ja bestimmt auch sehr unangenehm.
Ja, man kann es aushalten, aber es ist wirklich unangenehm, ja.
Und hast du da jetzt noch irgendwelche Nachwirkungen?
An der Vulva oder Leiste?
Ja, beides, bei beiden.
Tatsächlich habe ich jetzt so im Alltag eigentlich keine Einschränkungen. Ich merke auch so mit der Leiste eigentlich nicht wirklich was. Ab und zu hat man irgendwie so ein Gefühl, als wenn es dann ein bisschen gluckert. Aber das liegt wohl noch daran, dass da noch so ein kleines Serum ist, was aber über die Zeit vom Körper abgebaut wird.
Also es klingt auf jeden Fall so, als wärst du relativ schnell durch gewesen. Konntest du denn, nachdem du im Januar nochmal neu operiert wurdest, dann auch wieder arbeiten gehen? Weil du hast ja jetzt, also du warst jetzt erst zur Reha, ne?
Ja, genau. Ja, ich habe tatsächlich zwischen den beiden OPs dann auch schon wieder gearbeitet. Ich hatte dann ja Anfang Januar den letzten Termin mit dem Punktieren und ich habe mich so weit körperlich gut gefühlt, dass ich den Arzt gefragt habe, ob ich wieder arbeiten darf. Und er hat mir dann gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischendurch mal die Beine hochzulegen oder eine Pause zu machen, wenn ich den Bedarf habe, dann spricht da nichts gegen. Und von daher hatte ich dann wieder angefangen zu arbeiten, also ungefähr 1,5 Wochen, bis ich dann den Termin für die Nachbesprechung hatte und die zweite OP anstand. Und die hatte ich dann ja am 22. Januar und dann habe ich Mitte Februar wieder angefangen zu arbeiten.
Wow, und das ist ja bestimmt eine Tätigkeit, wo du viel stehen musst, oder?
Ja, also man steht, läuft, sitzt zwischendurch. Da hatte ich aber auch sehr verständnisvolle Kollegen und einen sehr verständnisvollen Chef, dass ich gesagt habe, weil ich bin normalerweise die Erste, die aufsteht, wenn ein Kunde reinkommt und dass ich das nicht möchte, ständig dieses Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen. Und dann durfte ich für mich entscheiden, ob ich jetzt mehr Tätigkeiten am Computer mache oder ob ich zwischendurch mal jetzt wieder ein bisschen stehen möchte und Kunden bediene. Das war ganz flexibel dann, ja.
Ja, das heißt, du hast da ein Umfeld gehabt, was da auch sehr Rücksicht auf dich genommen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, schön. Du hast vorhin erzählt, dass du dich vorher schon belesen hast und du hast zum Beispiel diese Intimduschen entdeckt. Das ist ja etwas, was zumindest meiner Erfahrung nach viele Frauen gar nicht wissen. Woher wusstest du, also wahrscheinlich durch deine Tätigkeit in der Apotheke, oder? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass es überhaupt so eine Intimduschen gibt? Oder wurde das vom Arzt irgendwie vorgeschlagen?
Nee, tatsächlich vom Arzt nicht. Da war immer die Sprache davon, dass man nach dem Toilettengang immer regelmäßig desinfiziert. Das habe ich tatsächlich in diesen Patientenflyern von der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie war das, glaube ich. Da stand so der Hinweis drin, dass man einfach mit Wasser immer nachspült und ja, dass es solche Intimduschen gibt, da hatte ich wohl schon mal von gehört. Und dann hatte ich mir, wie ich vorhin schon sagte, vor der ersten OP direkt eine bestellt.
Und damit bist du auch gut klargekommen? Und ist das auch etwas, was du jetzt im Zweifel anderen Betroffenen empfehlen könntest?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Intimdusche war dann die ersten 3-4 Monate mein Begleiter. Also die habe ich überall mit hingenommen. Wenn man dann irgendwo zur Toilette gegangen ist, halt immer mit warmem Wasser auffüllen. Und eine kleine Flasche Desinfektionsspray hatte ich auch immer dabei. Das habe ich auf jeden Fall die erste Zeit immer gemacht. Mittlerweile ist alles gut verheilt, dann braucht man das nicht mehr.
Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Ärzte da auch Erfahrungen mit dem Bereich Vulvakarzinom hatten, also insbesondere dein Gynäkologe, bei dem du jetzt normalerweise immer in Behandlung bist?
Das kann ich so ehrlich gesagt nicht sagen. Also man hört ja eigentlich immer, dass die Gynäkologen da eher wenig mit zu tun haben, wenn die überhaupt mal in ihrer ganzen Laufbahn ein, zwei Fälle haben. Ja, aber mein Gynäkologe hat ja auch direkt, wo er da mit dem Kolposkop geguckt hat und diese Tests gemacht hat, ja auch gesagt, ich würde sie lieber an jemanden überweisen, der sich da besser mit auskennt.
Ja, das finde ich auch total gut.
Ja, ich denke, er hatte da vielleicht schon Verdacht, aber er hat ihn nicht geäußert.
Und wie bist du denn damit umgegangen mit dieser Diagnose? Hast du da mit anderen drüber gesprochen oder hast du das eher mit dir selber ausgemacht? Oder hast du vielleicht sogar andere Betroffene kennengelernt?
Andere Betroffene tatsächlich jetzt erst in der Reha. Direkt nach der Diagnose wussten das tatsächlich nur wenig Leute, weil meine Tochter bis dahin das Wort Krebs nur im Zusammenhang mit Tod kannte. Also der und der ist gestorben, weil er Krebs hatte. Und da wollten wir sie in dem Moment nicht mit belasten. Und deswegen wussten eigentlich nur, also ja, mein Mann, meine Eltern auf der Arbeit und ein, zwei Nachbarn wussten davon, sonst niemand, damit sich keiner verplappert sozusagen vor unserer Tochter. Wobei wir auch immer gesagt haben, wenn sie irgendwann konkret danach fragt, dann würden wir es ihr auch sagen. Bis dahin wusste sie nur, da ist am Unterleib was nicht richtig, das müssen die wieder richtig machen. Und dann war das zwischen den beiden OPs. Ich hatte mich im Krankenhaus mit meiner Zimmernachbarin angefreundet und sie fragt, ja, was hatte die denn? Und dann kam das Wort Krebs auf und dann fragte sie mich auch, oder es war halt Brustkrebs bei der anderen, dann fasste sie mir an die Brust und fragte, hattest du das auch? Dann habe ich in dem Moment gesagt, nein. Und dann haben wir, weil das war morgens vor der Schule, und haben sie dann abends nochmal drauf angesprochen, ja, du hast ja heute Morgen eine Frage gestellt, die habe ich nicht ganz richtig beantwortet. Also ich hatte keinen Brustkrebs, aber Krebs an der Scheide. Und dann gibt es von der Deutschen Krebshilfe so ganz schöne Kindervideos, viele verschiedene, warum hat Mama Krebs, generell zu Krebs, was da sozusagen im Körper schief läuft, auch zu verschiedenen Behandlungsformen. Und da hat sie dann auch mitgekriegt, okay, es gibt Patienten, die werden schnell wieder gesund, so wie Mama. Und dann gibt es Patienten, die brauchen länger. Und von daher, sie kommt da ganz gut mit zurecht. Ja, ich glaube, das hat sie jetzt nicht groß aus der Bahn geworfen.
Na, da bist du ja auch sehr einfühlsam mit ihr umgegangen. Das ist ja ganz großartig. Ich habe das noch nie gehört, dass es in der Deutschen Krebshilfe solch Kindervideos gibt. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, weil das ist ja auch ein ganz wertvoller Hinweis.
Ja, ja, genau. Es sind so ganz viele verschiedene, 2 bis 3 Minuten gehen die Videos und wie gesagt, zu verschiedenen Themen und Behandlungsformen. Und wir haben uns dann 2, 3, 4 Videos angeguckt und dann hat sie das verstanden und ja.
Das Vulvakarzinom ist ja auch HPV-bedingt, oder?
Ja, tatsächlich war es bei mir nicht HPV-bedingt. Okay. Also zumindest stand in dem ersten Befund HPV 16 negativ. Aber es gibt ja auch andere Varianten, ob die getestet wurden, weiß ich nicht.
Okay, das heißt, was ist denn dann die Theorie, wo das herkommen könnte?
Ja, genau kann man es nicht sagen. Die Vermutung ist, dass einfach dadurch, dass es so eine wunde Stelle war, die über Monate nicht abgeheilt ist, sich die Zellen einfach dadurch verändert haben.
Finde ich auch ganz spannend. Also finde ich auch ganz spannend, dass das ja eben doch nicht immer HPV-bedingt ist. Also ich habe das schon häufiger gehört jetzt. Obwohl man immer davon ausgeht, ne, dass es mit HPV in Zusammenhang gebracht wird. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit der Sexualität, mit Geschlechtsverkehr? Ist das überhaupt möglich jetzt mit so einer, mit so einem vernarbten Gewebe? Darf ich das überhaupt fragen?
Ja, darfst du. Es ist möglich. Allerdings habe ich manchmal durch die OP-Narben der zweiten OP, man hat ja gesagt, das ging so ein bisschen links und rechts an der Harnröhre lang und die Narben gehen so ein bisschen in den Scheideneingang rein, hat man manchmal nicht immer ein Druckgefühl beim Geschlechtsverkehr. Und ich habe da aber auch einen sehr verständnisvollen Partner. Wenn ich das dann merke, das ist heute zu viel Druck auf diesen Narben, dann ist das auch okay. wenn man dann aufhört.
Ja. Ja. Und mit dem Wasserlassen, hast du da noch irgendwie Schwierigkeiten, wenn du sagst, rechts und links von der Harnröhre, oder ist die dann nicht in Mitleidenschaft gezogen?
Nee, das klappt eigentlich soweit ganz gut. Ich habe manchmal den Eindruck, ich muss so ein bisschen mehr Druck auf den Beckenboden machen, damit das in einem gewissen Tempo das Wasserlassen funktioniert. Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das schränkt mich jetzt wirklich ein.
Du warst ja jetzt zur Reha und du hast ja vorhin auch erzählt, dass du erst bei der Reha andere Betroffene kennengelernt hast.
Ja.
Wie wichtig war das für dich, dich da mit anderen Betroffenen auszutauschen?
Ja, es ist mal schön, wenn man andere Gleichgesinnte trifft, sich über die Geschichten austauscht. Bei jedem ist es ja auch irgendwie ein bisschen anders. Die Ärzte handhaben das vielleicht auch ein bisschen anders und dann auch mal irgendwie vielleicht Tipps zu bekommen, die man selber noch nicht gelesen oder gehört hat. Ja, das war schon ganz wertvoll.
Und hast du jetzt, nachdem ja deine Behandlung vorbei ist und du jetzt auch zur Reha warst, hast du jetzt das Gefühl, dass du wieder so in dein altes Leben von vor der Diagnose zurückkehren kannst, oder machst du irgendwas anders?
Nee, eigentlich würde ich schon sagen, es ist alles relativ normal, so wie vorher. Wie gesagt, ich habe keine großen körperlichen Einschränkungen und mental hat es mich jetzt auch nicht so mitgenommen. Von daher würde ich eigentlich schon sagen, dass ich wieder ganz normal in meinem Alltag bin.
Das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie in psychologischer Betreuung gewesen, sondern du hast das mit dir ausgemacht und kannst da jetzt einen Haken hintersetzen.
Ja, genau. Auch mit der Reha habe ich anfangs überlegt, soll ich das überhaupt machen oder nicht? Weil eigentlich, ja, fühle ich mich ja körperlich fit. Und habe dann aber auch mit der Case Managerin im Krankenhaus darüber gesprochen und die sagte auch, machen Sie das auf jeden Fall. Jetzt so viele Patientinnen, die dann nach ein paar Monaten dann doch nochmal überrollt werden davon. Und ich fand die 3 Wochen jetzt auch richtig, richtig gut. Also es war viel Sport im Programm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Die Therapeuten sind da alle mega. Dann auch der Austausch mit den anderen Vulva-Patientinnen, auch mit Schwester Birte, die ist wirklich super. Also, und man hat natürlich auch da am Tisch Leute kennengelernt, mit denen man sich super verstanden hat und außerhalb vom Therapieplan viel zusammen gemacht hat. Also alles in allem war das echt eine coole Zeit und man hat auch gemerkt, okay, ich bin jetzt körperlich noch mal fitter als vorher durch den ganzen Sport. Ja, hat auf jeden Fall gelohnt.
Ja. Und das ist ja auch das Besondere an der Reha-Klinik, dass die dieses Vulva-Programm haben, ne?
Ja, genau. Die Vulva-Patientinnen reisen dann immer zu einem gemeinsamen Starttermin an. Wir waren jetzt zu dem Zeitpunkt 5 Patientinnen.
Ja, und ich glaube, Vulva-Karzinome sind ja nicht ganz so häufig. Ich glaube, die Zahl liegt irgendwie bei 3.500 Neuerkrankungen jährlich, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ja.
Das heißt, das ist ja eine relativ, also im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen, relativ kleine Zahl. Und die Frauen zu finden, ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, ne, wenn du da jetzt so eine Diagnose bekommst und dich da austauschen möchtest.
Ja, das stimmt.
Ist es denn so, dass du jetzt, nachdem das alles überstanden ist, Angst davor hast, dass du es nochmal bekommen könntest oder Angst davor hast, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, oder kannst du da relativ gelassen sein?
Ich würde schon sagen, ich bin relativ gelassen, aber ja, so ein bisschen beeinflusst das einen natürlich schon. Ne? Also wenn man früher bei irgendwelchen kleinen Wehwehchen gedacht hat, ja, ist schon nichts, denkt man jetzt vielleicht schon mal eher, oder nicht, dass das wieder Krebs ist. Aber ja, alles in allem kann man die Gedanken doch ganz gut beiseite schieben.
Bist du denn vorher schon mal mit dem Thema Krebs insgesamt irgendwie in Berührung gekommen? Gibt es Krebsfälle in deiner Familie?
Ja, also bei den Großeltern gab es Fälle, die dann an Krebs gestorben sind, aber da war ich noch kleiner und ja.
Aber du bist ja jetzt nicht irgendwie so negativ vorbelastet, weil viele aus der Familie irgendwie so eine Diagnose bekommen haben, sondern du bist da. Also du bringst das jetzt nicht gleich irgendwie mit Tod in Verbindung.
Nee, genau. Ja.
Ich finde, es klingt wirklich so hoffnungsvoll, deine Geschichte, weil ich ja auch schon mit Frauen gesprochen habe. Also da war das ja wirklich ganz anders. Und deswegen ist es irgendwie so schön zu hören, dass es bei dir so war. Du hattest eine wunde Stelle, du hast die Diagnose bekommen, du wurdest zweimal operiert, du warst zur Reha und jetzt geht's dir wieder gut. Und dein Leben ist nicht komplett umgekrempelt, sondern du kannst doch irgendwie weitermachen, wie du es gewöhnt bist.
Ja, genau. Also ich habe auch immer gesagt, irgendwie hatte ich Glück im Unglück.
Gibt es denn noch etwas, liebe Dominika, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also auf jeden Fall Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, Check-ups machen. Wenn man mal merkt, dass sich am eigenen Körper was verändert hat, das auch dann anzusprechen. Manchmal gehört da halt auch ein bisschen Mut zu. Ja, aber das ist halt wichtig, weil die Gesundheit ist das Wichtigste.
Genau, und hättest du das nicht angesprochen, sondern weiter vor dich hingelitten, wer weiß, wie sich das noch entwickelt hätte, ne?
Ja, genau. Ich meine, ich habe das ja schon Monate mit mir rumgetragen und war man dann auch, ja, das heilt wohl wieder. Und man hat da auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das Krebs sein könnte. Jetzt ist man da natürlich direkt anders eingestellt und würde bei einer kleinen Veränderung sofort zum Arzt gehen.
Ja, also bist du sensibilisierter und schaust doch mehr auf deinen Körper als vorher.
Ja, genau.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass wir also entweder mit zunehmendem Alter oder vielleicht, wenn wir wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben, erst lernen, den Blick ein bisschen mehr nach innen zu richten, ne? und mehr so in uns hineinzuspüren.
Genau.
Weil im Grunde sagen ja auch viele im Nachhinein, ja, mein Körper hat mir da schon irgendwelche Signale gesendet, ich habe es nur nicht verstanden. Ja. Ich danke dir von Herzen, liebe Dominika, für dieses Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bleib auf jeden Fall gesund.
Ja, ich danke dir auch für das Gespräch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.